Ja, hallo, guten Morgen zusammen. Mein Name ist Uwe Peters. Raffi hat mich angekündigt, vielen Dank. Ich habe euch heute Morgen dieses Bild mitgebracht. Ich hoffe, ihr könnt das alle sehen. Von dem Herz. Unser Predigttext heißt ja heute: Mehr als alles andere behüte dein Herz. Und dieses Bild ist gemalt von einem christlichen Künstler, Michael Wilford. Vielleicht kennt den der ein oder andere von euch. Der hat sehr viele schöne Bilder so in diesem Stil gemalt. Und dieses Bild trägt den Namen Das heilende Herz. Das heilende Herz. Und ich weiß nicht, wie es in deinem Herzen aussieht heute Morgen, mit was für einem Herzen du gekommen bist. Ob du ein Herz hast voller Freude und Glück oder ob es weh tut in deinem Herzen. Ob du vielleicht enttäuscht bist oder verletzt oder ärgerlich, wütend, widerspenstig, was auch immer. Aber ich kann dir eins sagen: Gott möchte deinem Herzen begegnen. Auch heute Morgen. Gott möchte was mit deinem Herzen tun. Warum ist unser Herz so wichtig? Warum ist das eigentlich so wichtig? Guck mal, die Bibel sagt, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Aber Gott sieht dein Herz an. Und das ist so wichtig. Gott schaut in unser Herz. Weißt du, wir können so schön Dinge tun, um so schön zu wirken nach außen. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Wir können uns nett anziehen, wir können uns nett verhalten, wir können sonntags in die Kirche gehen und so ganz nette Menschen sein. Aber da ist Gott gar nicht so daran interessiert. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz. Und die Frage ist, wie sieht es in unserem Herzen aus? Warum ist unser Herz so wichtig? Unser Herz ist der Ort, an dem Gott operiert, wenn wir neu geboren werden. Wenn wir Gott begegnen und neu geboren werden, dann tut Gott etwas in unseren Herzen. Und ich möchte euch dazu eine Bibelstelle vorlesen aus dem Propheten Hesekiel, Kapitel 36. Dieser Prophet lebte viele, viele Jahre, lange bevor Jesus auf die Erde kam. Und durch diesen Propheten hat Gott angekündigt, was er tun wird. Er hat zu seinem Volk Israel gesprochen und hat gesagt: Nicht um euretwillen handle ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entweiht habt unter den Nationen, zu denen ihr gekommen seid. Und dann in Vers 26 sagt er: Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Innerstes geben, und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben, und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben, und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Wow, was für ein Wort. Es gab Probleme zwischen Gott und seinem Volk Israel. Dass sein Volk wurde beschrieben als widerspenstig und halsstarrig. Und Gott hat gesagt: Ich werde etwas tun, aber das tue ich nicht, weil ihr so nett seid. Ich tue das nicht, weil ihr so fromm seid, sondern ich tue das einfach aus eigenem Antrieb. Und er sagt: Ich werde euer Herz verändern. Ich werde euch ein neues Herz geben. Das harte Herz nehme ich euch raus und gebe euch ein neues, ein fleischernes, ein lebendiges Herz. Und ich gebe euch meinen Geist. Das wird euch von innen heraus verändern. Wie macht Gott das, wenn er unser Herz verändert? Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Wie macht Gott das, wenn er unser Herz verändert? Das Erste, was wir erleben können, ist, dass Gott uns begegnet mit seiner bedingungslosen Liebe. Das sagt die Bibel. Gott ist unser Vater, Gott ist dein Vater, der dich bedingungslos liebt. Und er liebt dich nicht wegen deiner guten Taten, sondern er liebt dich trotz deiner Schwächen. Er liebt dich trotz deiner Sünde. Er liebt dich trotz dem ganzen Chaos, was vielleicht in deinem Leben sein mag. Die Bibel sagt, Jesus hat gesagt, Gott liebt seine Feinde. Gott liebt seine Feinde. Paulus hat gesagt, wir sind mit Gott durch den Sohn Jesus versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Hat Gott sich mit dir versöhnt? Und wenn wir dieser Liebe Gottes begegnen, dann wird diese Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen. Das sagt Paulus. Das passiert durch den Heiligen Geist. Und ich habe euch das, glaube ich, schon mal erzählt. So ist es mir gegangen, als der Heilige Geist in mein Leben kam. Das war für mich ziemlich überraschend. Ich war schon Christ. Ich hatte mich schon, wie wir sagen, in frommen Kreisen bekehrt. Ich hatte mal nach einem Gottesdienst bei einem Aufruf die Hand gehoben und gesagt, ja, ich möchte zu Jesus gehören. Ich war auch schon getauft. Da war ich ungefähr 13 Jahre alt. So eine richtig baptistische Taufe mit allem drum und dran. Mit Taufzeugnis und richtig unter Wasser getaucht und mit Taufschein und Segnungsgebet. Ich war auch schon Mitarbeiter in der Kirche. Ich war Mitarbeiter in der Jugendgruppe. Ich war schon richtig aktiv für Gott. Aber das hatte ich noch nicht. Und das kam dann plötzlich in einer Jugendveranstaltung. Da waren wir auf der Lorelei und ich habe da irgendwo auf der Wiese gesessen und vorne hat ein Typ gepredigt. Und auf einmal kam irgendwie, ich kann dir nicht sagen, wie das war, irgendwie kam der Heilige Geist in mein Leben und die Liebe Gottes kam in mein Herz. Und das war so cool. Weil bis zu dem Tag habe ich Gott gefürchtet, bis zu dem Tag habe ich Gott gedient, aber an dem Tag habe ich angefangen, Gott zu lieben. Das war eine völlig neue Dimension. Plötzlich war eine Liebe in meinem Herzen, das kannte ich nicht. Und das habe ich sofort all meinen Freunden erzählt und habe gesagt, Leute, das ist cool. Ich bin total erfüllt von der Liebe Gottes. Das müsst ihr auch erleben. Und das könnt ihr auch erleben. Das kannst du auch erleben. Das hat Gott für jeden von uns. Nicht nur für mich. Das geht mal so und mal so. Da gibt es keine feste Regel, wie sowas passiert. Aber Gott hat das für jeden von uns. Und wenn die Liebe Gottes in unser Herz kommt, und ich habe gebetet vor diesem Gottesdienst, dass das passiert heute Morgen. Und ich glaube, dass Gott das auch heute Morgen tun will. Wenn die Liebe Gottes in dein Herz kommt, dann fangen wir an, dieses erste Gebot, was Gott uns gegeben hat, zu leben. Kennt ihr das? Jesus wurde mal gefragt, was ist denn das wichtigste Gebot? Und dann hat er gesagt, das wichtigste Gebot ist nicht, du sollst deinen Herrn, dein Gott fürchten oder du sollst den Herrn, dein Gott dienen, sondern das wichtigste Gebot ist, du sollst den Herrn, dein Gott lieben. Du sollst ihn lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit aller deiner Kraft. Und wenn die Liebe Gottes in dein Herz kommt, dann fängst du an, Gott zu lieben. Dann kannst du das. Aus dir heraus kannst du das gar nicht. Aus eigener Kraft ist das unmöglich. Wir brauchen dieses Wunder, dass wir der Liebe Gottes begegnen, die in unser Herz kommt. Und Jesus hat mal gesprochen, mit dem Königreich Gottes ist es so wie mit einem Mann, der einen Schatz im Acker findet. Er findet eine Schatztruhe. Und was macht er? Er geht hin und verkauft alles, was er hat und kauft diesen Acker, um diese Truhe da zu haben. Und so ist das. Ich meine, das ist eigentlich so ähnlich. Vielleicht hast du dich schon mal in einen Menschen verliebt, in eine schöne Frau oder einen schicken Mann. Da erleben wir ja sowas Ähnliches. Da sind wir plötzlich total erfüllt nur von diesem einen Menschen. Und so kann das auch mit Gott sein, dass unser Herz total erfüllt ist mit dieser Liebe zu Gott und wir sagen, alles andere ist mir egal. Paulus schreibt das in seinen Briefen. Er sagt, alles, was mir früher wichtig war, meine theologische Ausbildung, mein Ruf, mein Beruf und was ich alles gemacht habe, der sagt, es ist alles egal. Ich achte das alles für Dreck, sagt Paulus. Es spielt für mich alles gar keine Rolle mehr, wenn ich nur das gewinne, wenn ich nur das gewinne. diese Liebe Gottes in meinem Herzen. Und wenn das passiert, dann werden wir verwurzelt, wird unser Leben verwurzelt in der Liebe Gottes. So, das Zweite, wie gibt Gott uns ein neues Herz? Wie macht Gott das? Das Zweite ist, wir begegnen der Herrlichkeit Gottes. Und das Johannesevangelium sagt, wir sahen seine Herrlichkeit. Johannes beschreibt Jesus, der auf der Erde war. Er sagt, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Ich weiß nicht, ob du das mal erlebt hast, aber wenn du der Herrlichkeit Gottes begegnest, dann leuchtet Gott so in die dunklen Flecken unseres Herzens. Ja. Dann leuchtet Gott da rein. Und dann sehen wir, was in unserem Herzen nicht okay ist. Vielleicht Dinge, die wir falsch gemacht haben, vielleicht auch Dinge, die andere falsch gemacht haben und uns angetan haben, wo andere uns verletzt haben, wo andere uns wehgetan haben. Aber weißt du, wenn Gott das zeigt, ist es immer voller Gnade. Gott verurteilt uns nie, egal was du getan hast. Gott verurteilt dich nicht. Wer dich verurteilt, ist der Feind Gottes. Der klagt dich ständig an. Der sagt dir ständig, was du alles falsch gemacht hast und dass du überhaupt nicht würdig bist, Gott zu gefallen und so weiter. Aber das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist Jesus und die Wahrheit ist, dass Jesus dich mit Gott versöhnt hat, als er am Kreuz starb. Das ist die Wahrheit. Du bist mit Gott versöhnt. Und mir ist das neulich so gegangen, da war ich im Hotelzimmer und dann plötzlich war irgendwie Gott da und hat mir so ein Ding gezeigt in meinem Herzen, was nicht okay ist. Und dann habe ich das auch sofort, du realisierst das dann sofort und sagst, ja, ja, stimmt, das ist nicht okay und das muss ich ändern. Aber dann ist die Gnade Gottes da und die Gnade zeigt dir immer einen Lösungsweg. Verstehst du, die Gnade Gottes vergibt und die Gnade Gottes zeigt einen Ausweg. Ne, Gott haut dir nie irgendwelches Ding um die Ohren, was nicht okay ist. So ist Gott nicht. Er zeigt dir was und seine Gnade zeigt dir einen Weg zur Heilung, einen Weg zur Vergebung, einen Weg zur Erlösung, einen Weg zur Befreiung, eine Lösung deines Problems. Und dann kann sowas passieren, dass wir uns, wie Petrus sagt, demütigen unter die starke Hand Gottes. Petrus hat so ein Ding erlebt, ne? Ihr kennt vielleicht die Geschichte, der war ja Fischer und dann war Jesus da und hatte gepredigt und dann sagt Jesus zu ihm, Petrus, fahr noch mal raus und werf die Netze mal an der anderen Seite vom Boot aus. Ne? Und Petrus hat gesagt, also wir haben die ganze Nacht gefischt und wir wissen schon, wie das geht, aber wir haben heute keinen Fisch gefangen. Ist gerade schlechte Konjunktur. Aber okay, weil du das sagst, Jesus, mache ich das. Und dann fährt er raus und wirft das Netz aus, ihr kennt das, ne? Und dann fängt er diese Riesenmenge Fische. Und dann schleppen sie die Netze an Land und dann liegt da am Strand dieser Riesenberg Fische. Unglaublich viel. Und was macht Petrus? Petrus fällt zu Jesus zu Füßen. Der wirft sich vor Jesus hin und sagt, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Das hat irgendwie sein Herz berührt. Diese Gnade Gottes, dieser Segen Gottes, der so unverdient in sein Leben kam, hat er gar nicht verdient. Und plötzlich war er reich, ne, mit so vielen Fischen. Und dann erkennt er, wer er ist und sagt, Herr, geh weg. Ne? Das passt nicht, du und ich. Aber Jesus lässt ihn da nicht. Ne? Er nimmt ihn an der Hand und richtet ihn auf. Da ist die Gnade Gottes da. Und dann gibt er ihm eine neue Berufung. Er gibt dir eine neue Berufung, sagt, jetzt wird dein Leben neu, jetzt wird dein Herz verändert, jetzt kriegst du eine neue Berufung, wirst du neue Dinge tun in deinem Leben. Der dritte Punkt, den ich euch sagen möchte, wie verändert Gott unser Herz, wie macht Gott das? Der dritte Punkt ist, du begegnest dem Heiligen Geist. Und das, der Heilige Geist, ich weiß nicht, was du davon kennst und was du für eine Vorstellung hast. Es gibt viele skurrile Vorstellungen vom Heiligen Geist und komischen Sachen, die passieren und so weiter. Was tatsächlich passiert, ist, dass ein Stück vom Himmel in dein Leben hineinkommt. Etwas aus dem Himmel kommt in dein Leben hinein. Im Prinzip passiert das, was wir beten im Vaterunser, wenn wir sagen, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das passiert, wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt. Da kommt etwas vom Himmel auf die Erde. Und dieser Heilige Geist verändert unser Herz. Und Jesus hat das beschrieben in einem Gleichnis, in diesem Gleichnis von dem Sauerteig. Er hat gesagt, mit dem Königreich Gottes ist es so, wie mit einer Frau, die einen Sack Mehl hat, und dann nimmt sie eine Hand voll Sauerteig und mengt den Sauerteig in diesen Sack Mehl, und dann nach einer gewissen Zeit ist dieser ganze Mehlsack Sauerteig geworden. Da passiert ein Veränderungsprozess, ein Gärungsprozess. Dieses Stück Sauerteig verändert den ganzen Sack Mehl. Und das passiert, wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt, dann fängt Gott an, unser Herz zu verändern. Das ist so ein Sauerteigprozess. Und dann werden wir, sagt die Bibel, 2. Korinther, wir werden verwandelt in sein Bild. Durch das, was Gott in uns tut, werden wir verwandelt in sein Bild. Wir werden Jesus immer ähnlicher. Und es passiert das, was der Prophet Hesekiel gesagt hatte, dass wir ein Herz bekommen, was Gottes Ordnung und Bestimmungen liebt und gerne tut. Und das macht Gott in dir. Das kannst du selber nicht. Wir können das selber nicht. Das muss Gott tun in uns. Und dieser Sauerteigprozess, der muss in uns passieren. Paulus sagt, Jesus möchte uns wie eine Braut untadelig und ohne Flecken und Runzeln vor sich hinstellen. Das ist alles etwas, was Gott tut. Er macht uns untadelig und ohne Fehler. Das macht Gott in uns. Okay, so, das war jetzt mein Teil 1. Jetzt haben wir folgendes Problem und jetzt kommen wir eigentlich zu unserem Predigttext. Mehr als alles andere, behüte dein Herz. Jetzt sind wir mit Jesus und unserem Herzen unterwegs und lieben ihn und er verändert unser Herz und heilt uns und so weiter. Aber jetzt passiert das alles in einem gefährlichen Umfeld. Jesus hat nämlich einen sehr schwierigen Satz gesagt. Er hat nämlich gesagt, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Oh! Ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Petrus schreibt in seinem Brief, seid wachsam, denn euer Widersacher, euer Feind, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und er sucht, wen er verschlingen kann. Oh my goodness! Und Jesus hat gesagt, der Feind kommt, um zu zerstören, zu töten und zu verderben. So, das heißt, das, was hier in unserem Herzen passiert, dieses wunderbare neue Leben, was Gott in unser Herzen bewirkt, das passiert in einem gefährlichen Umfeld. Das Leben mit Gott ist nicht so happy-clappy, alles easy. Wir haben Gott und Jesus und die Liebe und jetzt machen wir Urlaub, bis wir im Himmel sind. Nee. Das kann schwierig sein. Das ist angegriffen. Und deshalb sagt unser Predigttext, Salomo sagt, mehr als alles andere behüte dein Herz. Pass auf. Pass auf, dass dir das nicht geraubt wird. Pass auf, dass du das nicht wieder verlierst. Pass auf, dass das nicht jemand zerstört. Und ich habe ein paar Punkte zusammengestellt, auf die wir achten müssen und achten können, damit unser Herz bewahrt bleibt. Der erste Punkt ist, schütze die kleinen Anfänge. Jesus hat ein Gleichnis gebraucht und hat gesagt, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn. Das kennt ihr wahrscheinlich. Und er hat gesagt, das Senfkorn ist das kleinste Saatkorn, was es gibt. Es ist so winzig klein wie ein Sandkorn. Aber wenn du das einpflanzt und wenn das wächst, wird es später wie ein Baum, in dem die Vögel des Himmels ihre Nester bauen. Und er sagt, so ist das auch mit dem Königreich Gottes. Da kommt etwas von Gott in dein Herz und du denkst vielleicht, ach, das ist ja ganz winzig. Du hörst vielleicht zum ersten Mal die Stimme Gottes in deinem Leben und du denkst, das ist aber sehr leise. Das ist ja nur so ein kleiner, wie so ein Whisper. Aber ich möchte dir sagen, verachte nicht diese kleinen Anfänge. Verachte das nicht, wenn Gott mit so kleinen Dingen anfängt, an deine Herzenstür anzuklopfen. Denn alles, was von Gott in dein Herz und in dein Leben kommt, hat das Potenzial, riesengroß zu werden. Es hat das Potenzial, dein komplettes Leben zu verändern, wie dieser Senfkornbaum. Deshalb achte und schütze die kleinen Anfänge. Der zweite Punkt ist, bewahre dein Herz, wenn es länger dauert. Weißt du, alles im Königreich Gottes hat was mit Timing zu tun. Und manchmal brauchen die Dinge Gottes Zeit, um zu reifen. Das ist der Prozess vom Sauerteig. Wenn du da ein bisschen Sauerteig in den Sack Mehl tust, ist das nicht sofort alles sauer, sondern das braucht ein paar Tage. Das muss gären und das muss durchziehen und so. Und irgendwann ist der ganze Teig durchsäuert. Manchmal müssen wir warten, bis die Dinge Gottes in unserem Leben wirklich Gestalt gewinnen. Manchmal müssen wir warten, bis unser Herz verändert wird. Und Gott hat die Geduld, da brauchst du keine Sorge haben, Gott hat die Geduld. Die Frage ist, haben wir die Geduld, so lange zu warten? Jesus hatte seinen Jüngern gesagt, kurz bevor er zurück wieder in den Himmel ging, hat er gesagt, der Vater wird euch den Heiligen Geist senden. Ich werde ihn bitten und dann wird der Heilige Geist kommen. Und er hat den Jüngern gesagt, wartet so lange, bis das passiert. Und dann könnt ihr losgehen und meine Zeugen sein. Und dann haben sie da in Jerusalem gesessen, da irgendwo in dieser Kammer da im Obergeschoss und haben gewartet. Gott sei Dank, sie haben gewartet. Und irgendwann kam dieses Brausen und die Feuerflammen. Und dann kam der Heilige Geist und dann wurden sie total verändert und mutig und sind rausgegangen und haben gepredigt. Und dann fing ein völlig neues Leben an. Warte. Als Israel am Berg Sinai war, ich weiß nicht, ob ihr das Alte Testament ein bisschen kennt, Gott hatte Israel aus Ägypten geholt an den Berg Sinai und dann war Mose auf den Berg gestiegen, um mit Gott zu reden und da von Gott die Gebote zu bekommen. Und das Volk musste unten warten am Berg. Und Mose war da oben in der Wolke und das war eine dunkle Wolke und Blitz und Donner und Erdbeben und lauter Krach und so weiter. Da war richtig Tamtam und Mose war da reingegangen. Und dann hat das 10 Tage gedauert und hat 20 Tage gedauert und 30 Tage gedauert und 40 Tage gedauert. Und irgendwann hatten die keinen Bock mehr zu warten. Da haben die gesagt, nach 40 Tagen, der ist da immer noch da oben in der Wolke. Keine Ahnung, ob der überhaupt noch lebt. Vielleicht ist der ja da längst gestorben. Und dann haben sie zu Aaron gesagt, komm, mach du uns einen Gott. Und da haben sie ihr ganzes Gold da zusammengelegt und dieses goldene Kalb dann da gebaut. Da haben sie gesagt, das ist jetzt unser Gott und das beten wir an. Da haben sie da rumgetanzt und so. Ne? Und das dürfen wir nicht tun. Wisst ihr, das ist immer die Gefahr, wenn wir mit unserem Herz, mit so einem offenen Herzen vor Gott warten, dass er etwas tut. Und wenn das dauert und dass wir die Geduld verlieren und irgendwann sagen, ach ja, wahrscheinlich klappt das sowieso nicht und dann gehe ich halt irgendwo anders. Ne? Suche ich mir andere Götter, suche ich mir wieder was anderes, was mir Spaß macht in meinem Herzen. Und das dürfen wir nicht tun. Und ich möchte dich ermutigen, bleib dran und warte auf Gott. Er wird seine Verheißung erfüllen. Gott kommt auch in dein Herz, wenn du das willst. Kommt er auch in dein Herz. Mein dritter Punkt ist, bewahre dein Herz, wenn es schnell gehen muss. Manchmal muss es auch schnell gehen. Alles ist Timing. Manchmal brauchen wir Geduld und manchmal müssen wir in der Lage sein, spontan zu reagieren. Manchmal geht das schnell. Jesus hat dieses Gleichnis erzählt von dem Mann, der ein Fest vorbereitet hat und hat alle seine Gäste eingeladen und hat gesagt, kommt zu meinem Fest, kommt, um mit mir zu feiern. Kommt, ich möchte euer Herz mit Freude erfüllen. Heute ist der Tag, kommt alle. Kostenlos, ihr seid alle eingeladen. Geht die Rechnung, geht auf mich. Und dann wisst ihr, ne, was passiert ist, dann kamen sie alle und hatten irgendeine Entschuldigung. Der eine hat gesagt, oh, sorry, ich habe gerade einen Acker gekauft, ich muss erst mal meinen Acker angucken. Ich kann leider nicht kommen, sorry, ich komme vielleicht morgen. Da kam der zweite, sagte, ich habe gerade ein paar Ochsen gekauft, oh, sorry. Da kam der dritte, sagte, ich habe gerade geheiratet, ich muss erst mal in die Flitterwochen fahren, aber wenn die Flitterwochen vorbei sind, dann komme ich. Einer hat gesagt, mein Vater ist gerade gestorben, ich muss erst mal zur Beerdigung von meinem Vater gehen. Jesus hat gesagt, nein, heute, jetzt ist die Zeit, jetzt ist der Tag, jetzt. Es gibt so Momente, wo Gott in unser Leben spricht und sagt, jetzt. Und dann müssen wir schnell reagieren. Dann müssen wir spontan sein. Ne, dann müssen wir in der Lage sein zu sagen, okay, passt jetzt überhaupt nicht in meine Agenda, aber ich mache das, weil Gott das sagt. Und wenn jetzt der Zeitpunkt Gottes ist, dann mache ich das. Ne, die Bibel sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt euer Herz nicht, ne, sondern tut das, folgt ihm. Beugt euch unter die starke Hand Gottes. Spontan verfügbar, wenn Gott uns braucht. Und da ist es wichtig, unser Herz zu bewahren, dass wir in dieser ersten Liebe zu Gott bleiben. Dass unser Herz wirklich nur an Gott gebunden ist und an nichts anderes. Und wir sagen, Gott, weil ich dich so sehr liebe und du mich so sehr liebst, mache ich das jetzt. Auch wenn es mir gerade gar nicht in den Kram passt. Auch wenn vielleicht ein paar andere Leute mich schief angucken und sagen, ja, wie kann der da jetzt nicht kommen oder so. Ne? Ich mache das, weil ich Gott liebe. Bewahre dein Herz, wenn es schnell gehen muss. Mein vierter Punkt, bewahre dein Herz vor den Sorgen. Jesus hat gesagt, mit dem Königreich Gottes ist es so wie mit einem Saatkorn, was der Bauer in die Erde sät. Und dann wächst das auf. Und dann gibt es verschiedene Dinge, die das Wachstum behindern können. Eins dieser Dinge sind die Sorgen. Er hat gesagt, Sorgen sind wie Dornen und Disteln, die ersticken das, was Gott da in dein Herz pflanzt und was da wachsen möchte. Und Jesus hat gesagt, sorgt euch um nichts. Guck mal, bei Adam und Eva im Paradies gab es keine Sorgen. Da war all inclusive. Ne? Paradies war all inclusive. Gott hat gesagt, ihr könnt alles essen, trinken, was ihr wollt, nur dieser eine Baum nicht, aber sonst alles free. Die hatten keine Sorgen. Essen, trinken, Kleidung, Kohle. Aber dann durch den Sündenfall mussten sie ja raus aus dem Paradies und Gott hatte da einen Engel in die Tür gestellt mit dem feurigen Schwert, hat gesagt, ihr kommt hier nicht mehr zurück. Aber Jesus hat das geändert. Jesus kam auf die Erde und Jesus hat gesagt, ich bin die Tür. Und durch mich kommst du zurück zum Vater. Durch mich kommst du zurück in das Paradies. Durch mich kommst du zurück in das Königreich Gottes. Und das passiert, wenn wir zu Gott kommen und wenn Gott in unser Leben kommt, dann werden wir Bürger des Königreiches Gottes. Dann ist das unsere Heimat. Dann leben wir zwar in der Welt, sagt die Bibel, aber wir sind nicht von der Welt, sondern wir gehören zum Paradies. Und wir gehören zu der Versorgung des Himmels, wie sie im Paradies war. Und das hat Jesus gesagt. Er hat gesagt, sorgt euch nicht um Essen, sorgt euch nicht um Trinken, sorgt euch nicht um Kleidung. All diese irdischen Dinge, sorgt euch nicht darum. Warum? Weil euer himmlischer Vater sorgt für euch. Er weiß, was ihr braucht. Und deshalb hat Jesus gesagt, kümmere dich zuerst um das Königreich Gottes. Kümmere dich zuerst darum, dass dein Herz wirklich bei Gott verwurzelt ist, dass du da angesiedelt bist, im Paradies. Kümmere dich darum und wenn du das hast, dann wird dir alles andere dazugegeben. Dann lebst du wieder all inclusive mit Gott. Sorgt euch um nichts, weil die Sorgen können das ersticken, was Gott in uns tut. Mein fünfter Punkt, 7 habe ich, dann wisst ihr schon mal, wir kommen dann auch zum Ende. Die andere Seite, die gefährlich ist, ist der Betrug des Reichtums, sagt Jesus. Ne? Das ist die andere Seite, wenn wir Überfluss haben. Reichtum selbst ist nichts Schlechtes im Königreich Gottes. Ne? Geld zu haben ist nicht schlecht, aber wir dürfen unser Herz nicht daran hängen. Ne? Gott ist reich. Das Volk Israel war reich, die hatten die Ägypter ausgeplündert und das ganze Gold aus Ägypten mitgenommen in die Wüste. Jesus war reich, ne, die Weisen aus dem Morgenland kamen und brachten ihre Schätze. So bei Gott, im Königreich Gottes, ist auch Reichtum. Aber wir dürfen den Reichtum uns nicht betrügen lassen, dass wir glauben, weil wir Geld und Kohle haben und Güter haben, dass wir Gott nicht brauchen. Das ist die Gefahr. Und da ist immer eine gute Übung, wenn wir etwas abgeben von unserem Reichtum, wenn wir immer mal etwas geben und unseren Reichtum zu einem Segen für andere machen. Das ist die Bestimmung des Reichtums. Gott hat zu Abraham gesagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. So, mein sechster Punkt, könnt ihr noch? Mein sechster Punkt, bewahre dein Herz, wenn der Feind angreift. Das ist vielleicht der schwierigste Punkt. Jesus hat ja gesagt, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Euer Feind greift euch an. Es gibt jemand, der will dir das rauben aus deinem Herz. Und manchmal passieren auch solche Dinge in unserem Leben. Guck mal, als Jesus geboren wurde, im Stall von Bethlehem, das ist die Weihnachtsgeschichte, da waren ja die Hirten auf dem Feld und die Engel und so weiter, kennt ihr alles. Und dann kamen ja die Könige aus dem Morgenland und brachten ihre Schätze. Aber bevor sie zu Jesus gingen, sind sie zum König Herodes gegangen und haben gesagt, wir haben da den Stern von dem neuen König gesehen. Dann hat Herodes gesagt, oh, das ist interessant, dann geht mal und findet das Kind und wenn ihr es gefunden habt, dann sagt mir Bescheid, dann möchte ich ihm auch huldigen. Stimmte aber nicht. In Wirklichkeit wollte er das Jesus-Baby umbringen. Und dann sind die Weisen zum Stall gekommen und haben das Kind gefunden mit dem Stern und so weiter. Und dann hatte Gott durch einen Engel ihnen gesagt, geht nicht zu Herodes, sagt ihm nicht, wo ihr das Kind gefunden habt, sondern geht in euer Land zurück. Und dann haben sie das gemacht. Und Herodes war nachher ziemlich sauer. Und was ist dann passiert? Er hat dann angeordnet, dass alle Babys im Alter bis zu 2 Jahren in Bethlehem und der ganzen Umgebung getötet werden. Sehr brutal. Sehr brutal. Da wurden alle Babys getötet. Und Josef hatte vorher auch von einem Engel den Auftrag bekommen, nimm die Frau und das Baby und fliehe nach Ägypten. So, das heißt, Jesus wurde nicht getötet, das Baby Jesus wurde gerettet nach Ägypten. Und da ist er aufgewachsen, bis er dann später wieder zurückkam nach Israel. Und hier kannst du sehen, was passiert. Gott kommt auf diese Erde, Jesus, der Sohn Gottes, wird auf der Erde geboren und der Feind versucht, das zu töten. Der Feind Gottes versucht, das Jesus-Baby zu töten. Und da ist irgendwie so eine Stunde der Finsternis, ne? Und weil Herodes da die Information nicht bekommt, lässt er dann jede Menge Babys töten in Bethlehem und Umgebung. Sehr brutal, sehr schrecklich. Und eigentlich nicht zu verstehen. Und dann kann man schnell dazu kommen, dass man sagt, ja, also wenn sowas Schreckliches passiert, dann kann das doch nicht von Gott sein. Hier sterben so viele Menschen unschuldig. Ne? Wie kann das sein? Wie kann Gott sowas zulassen? Ne? Da soll was von Gott passiert sein, das kann ich gar nicht glauben. Ne? So, da können sehr, sehr viele Fragen in unserem Kopf hochkommen. Und das ist manchmal so, wenn Gott kommt und der Feind drumherum alles Mögliche zerstört. Dann haben wir plötzlich sehr, sehr viele Fragen in unserem Kopf, auf die wir keine Antwort haben. Wo wir überlegen, wie kann das sein? Und dann ist die Gefahr immer groß, dass wir uns abwenden von Gott. Ne? Dass wir sagen, nee, das ist mir eine Nummer zu heftig. Ne? Sowas will ich nicht. Auf sowas habe ich keinen Bock. Und kann ich auch verstehen. Kann ich auch verstehen. Aber dass wir das nicht tun, dafür brauchen wir den Frieden Gottes. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Um in solchen Situationen an Jesus zu bleiben, brauchen wir den Frieden Gottes in unserem Herzen. Die Bibel sagt, der Friede Gottes ist höher als unser Verstand. Das ist etwas, das ist höher als das, was wir denken können. Da, wo die tausend Fragen in unserem Gehirn hin und her gehen, wie kann das sein und ich verstehe das alles nicht und es ist alles so schwierig, da gibt es einen Frieden Gottes, der ist höher als das. Und die Bibel sagt, dieser Friede Gottes bewahrt eure Herzen und eure Sinne in Christus. Dieser Friede Gottes kann dein Herz in Jesus bewahren, auch wenn schwierige Zeiten kommen. Und Jesus hatte diesen Frieden. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, wo er mit seinen Jüngern mit dem Boot über den See fährt und er schläft auf dem Kissen und da kommt ein Sturm. Und das Boot läuft voll Wasser und die Segel reißen ab und die Jünger haben total die Panik, blanke Angst, wir sterben, wir gehen unter. Das ist hier unsere letzte Stunde und sie wecken Jesus und schreien, Herr, kümmert's dich überhaupt nicht, dass wir hier untergehen. Total die Panik. Und Jesus schläft. Der schläft. Er hat diesen Frieden Gottes, der höher ist als die Gedanken, höher als die Angst. Und dann steht er auf, ne? Und dann bedroht er den Wind und die Wellen und dann ist plötzlich Ruhe da. Und was sagt er dann seinen Jüngern? Der sagt nicht, oh Mensch, gut, dass ihr mich geweckt habt. Ne? Gott sei Dank, das wäre ja doch fast noch schief gegangen hier. Ne? Nee. Er sagt, was sagt er? Er sagt, wo ist euer Glaube? Wo ist euer Glaube? Hey, what? Hey, what? Wo ist euer Glaube? So, dieser Glaube, der stärker, der durchträgt, auch wenn um uns herum das Chaos ist und der Feind versucht uns zu zerstören, zu töten, was auch immer. Im Epheser 6 bei dieser Waffenrüstung Gottes spricht Paulus von dem Schild des Glaubens. Hier ist wie ein Schutzschild des Glaubens, den wir brauchen, um die feurigen Pfeile des Bösen abzuwehren. Ich hoffe, ihr könnt das irgendwie. Und er meinte damit die Lehre der Pharisäer. Also Jesus hat das Sauerteigbild in zweierlei Weise verwendet. Er hat es verwendet für das Gute, was Gott in unserem Herzen tut. Durch die gute Lehre, durch den Heiligen Geist passiert etwas Gutes in uns, ist dieser Sauerteigprozess. Aber er hat es auch negativ verwendet und hat gesagt, wenn ihr den falschen Leuten zuhört, dann macht das was Schlechtes mit eurem Herzen. Hütet euch vor falscher Lehre. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Hört da nicht zu. Und ich habe euch eine Bibelstelle zum Schluss mitgebracht, so als Orientierung, als Leuchtturm-Bibelstelle sozusagen, wo Paulus das in 4 Versen ganz cool, kurz zusammengefasst hat, was das gute und richtige Evangelium ist. Und das möchte ich euch sagen. Das steht in Titus 3, Vers 4 bis 8. Das kannst du dir vielleicht mal aufschreiben. Da kannst du es zu Hause nochmal in Ruhe nachlesen und immer wenn du irgendwo eine Predigt hörst auf YouTube oder keine Ahnung wo und du bist dir nicht so ganz sicher, ob das wirklich so Gottes Wort ist, dann liest dir immer nochmal diese Bibelstelle durch, da hast du eine Orientierung. Da weißt du, da kannst du das dran checken, ob das so passt. Das Evangelium besteht immer aus drei Dingen. Das habe ich euch neulich schon mal gesagt. Das erste ist über die Liebe Gottes und seine Gnade. Das zweite ist der Heilige Geist. Und das dritte ist unsere Antwort, die wir Gott darauf geben. Das sind so die drei Grundpfeiler des Evangeliums. Und das schreibt Paulus auch hier. Titus 3, Vers 4 sagt er, doch dann ist die Güte Gottes, unseres Retters und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Da haben wir die Güte und Liebe Gottes. Und er hat uns gerettet. Nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Also nicht, weil wir etwas Tolles, Religiöses tun, spielt alles gar keine Rolle, sondern nur, weil Gott Erbarmen mit uns hatte, hat er uns gerettet. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen. Das ist der erste Punkt, die Gnade und die Liebe Gottes. Und jetzt geht's weiter, jetzt kommt der Heilige Geist und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen, den Gott durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maß über uns ausgegossen hat. Dadurch werden wir zu neuen Menschen, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und jetzt kommt unsere Antwort, Vers 7. Durch Gottes Gnade für gerecht erklärt, sind wir jetzt also entsprechend der Hoffnung, die er uns gegeben hat, Erben des ewigen Lebens. Und dann sagt der Vers 8, auf diese Botschaft ist Verlass. Deshalb sage ich euch, das ist ein Leuchtturm hier. Er schreibt das ja hier an Titus und sagt, darauf kannst du dich verlassen. Auf diese Botschaft ist Verlass. Und ich möchte, dass du die Wahrheit dieser Aussage mit allem Nachdruck bezeugst, damit die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, es sich zum Ziel setzen, mit ganzer Hingabe Gutes zu tun. Und das ist dann unsere Antwort, die wir Gott geben. Die Gnade kriegen wir geschenkt, den Heiligen Geist kriegen wir geschenkt. Unsere Antwort ist dann unsere Entscheidung, die wir treffen. Das, was wir damit machen, ob wir das nehmen, ob wir sagen, ja, ich will das und ich gehe in dieses neue Leben. Ich möchte diese Herzensveränderung haben. Wenn du das nicht willst, wird Gott das akzeptieren. Gott zwingt dich nicht, niemals. Seine Liebe, dass er dich freilässt. Aber wenn du sagst, ich will das, ne, dann kommt diese Antwort. Das ist deine Entscheidung. Das ist dein Schritt, den du tust. Das ist, dass du dir vornimmst, mit ganzer Hingabe Gutes zu tun, mit ganzer Hingabe Gott zu lieben. Und das kannst du auch heute Morgen tun. Lass uns mal alle aufstehen, dass wir zusammen beten. Ich würde gerne zum Abschluss jetzt noch beten. Und dann werden wir gleich noch ein Lied singen. Aber ich möchte dich bitten, einfach mal, vielleicht schließt du mal deine Augen und sei einfach mal ganz für dich persönlich vor Gott. Und Gott ist jetzt hier, Jesus ist jetzt hier, der Heilige Geist ist hier. Und du kannst zu ihm sprechen. Ich habe jetzt so viele Sachen erzählt, vielleicht hat irgendwas dich angesprochen. Vielleicht hat Gott dich an irgendeinem Punkt berührt in deinem Herzen. Und dann kannst du Gott darauf antworten. Du musst gar nicht viel tun, aber öffne ihm einfach dein Herz. Ne, und sag ihm das, was auf deinem Herzen ist. Sag ihm, dass du ihn liebst. Sag ihm, dass du mit ihm gehen möchtest. Sag ihm, was auch immer auf deinem Herzen ist. Und höre seine Stimme. Höre seine Stimme. Höre, wie er zu dir spricht. Und empfange seine Liebe. Vater im Himmel, wir danken dir für diese Zeit hier heute Morgen. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für deine Liebe, deine unverdiente Liebe, die für jeden Menschen da ist auf dieser Welt. Jesus, wir danken dir, dass du geopfert wurdest und das erduldet hast am Kreuz, damit wir frei sind und Zugang haben zu Gott, dass wir durch diese Tür gehen können, zu Gott zurück, zu unserem Vater, der uns liebt. in dein Königreich, in dem Versorgung ist und Hilfe für alles, was wir brauchen. Auch in der größten Not, Herr, bist du da und hilfst uns. Herr, ich bete wirklich, dass du zu unseren Herzen sprichst und uns hilfst, Entscheidungen zu treffen. Ja zu sagen zu dir, ja zu sagen zu deinem neuen Leben. Ja zu sagen zu der Veränderung, ja zu sagen zu deiner Liebe. Bitte dich um den Mut, Herr, dass wir dir unser schmerzendes Herz öffnen können. Gib uns diesen Mut und das Vertrauen, dass du nicht unser Herz brichst, das tust du niemals, sondern dass du uns heilst. Gib uns diesen Mut, Herr, neu zu vertrauen auf deine Liebe, auf deine Kraft, auf deine Hilfe, auf deine Veränderung, auch wenn schon tausendmal das alles schiefgegangen ist in unserem Leben. Du kannst es ändern. Du kannst es heute ändern. Du kannst unser Leben neu machen.